Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge und die haben wir aufgenommen mit Lorenz Strasser, einem Mann mit einem bewegten oder sagen wir mal vielfältigen Lebenslauf mit ganz unterschiedlichen Stationen.
Begonnen als Mathematikstudent und dann hat er vor allen Dingen danach irgendwann, nach noch anderen Stationen, Systemgastronomie betrieben oder vielleicht sogar erfunden. Als in den 80ern war das.
Ja, er war zumindest mit seinem Bruder zusammen einer, der das mit vorangetrieben hat in den 80ern. Er ist aber auch Unternehmensberater gewesen und jetzt hat sich der Kreis wieder ein bisschen geschlossen, denn er ist Gründer und CEO von Pentacode, ein Technologieunternehmen, das cloudbasierte Softwarelösungen anbietet für digitales Personalmanagement.
Und ein wenig haben wir, wen wundert's, bei Gastro über auch Schwarzgeld gesprochen. Er hat ein Geheimnis verraten.
Er hat ein Geständnis gemacht. Welches hört ihr natürlich in der Folge. Von daher denkt dran, uns zu abonnieren.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Nokia.
Welche App nutzt du am meisten?
Teams.
Und wenn es sowas wie technologische Superkräfte gäbe, was hättest du da gerne?
Ein Handy und eine Tastatur.
Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Ich denke Sam Altman.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Excel.
So schnell und so kurz hat kaum jemand geantwortet, finde ich richtig gut. Sehr schön. Herzlich willkommen an Lorenz Strasser. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr.
Hallo, hallo.
Stell dich ganz kurz vor, du bist Unternehmer, auch ein sehr vielseitiger, wie wir heute noch lernen können. Du hast mal Mathematik und Informatik studiert, warst dann aber Quereinsteiger in der Gastronomie und hast dann zusammen mit deinem Bruder die Betreibergruppe Strasser und Strasser gegründet. Und da waren dann Restaurantketten dabei, die ihr groß gemacht habt. Dann warst du irgendwann Unternehmensberater. Bist Buchautor, Sprecher auf verschiedenen Veranstaltungen und heute vor allem CEO und Gründer des Technologieunternehmens Pentacode. Das mal in aller Kürze. Ich habe bestimmt ein bisschen was ausgelassen, nehme ich an, aber so
ja,
ungefähr.
Mir ist nichts aufgefallen, aber das reicht ja auch für ein...
Reicht erstmal.
Zwischen Gastronomie und Studium lag noch eine Ausbildung als Buch- und Kunstantiquar.
Natürlich.
Ach, also man ist immer krisensicher. Also irgendwas geht immer, wo man arbeiten kann. Genau. Aber Kunst und dann in die Gastronomie. Na, den Weg kannst du ja kurz mal erklären, wieso man als Informatik, ich meine, Informatik ist ja schon, war bis vor kurzem noch eine Goldgrube. Warum hast du da nicht weitergemacht und bist dann quasi über acht Ecken in die Gastronomie eingestiegen?
Zum einen muss ich sagen, ich hab das Informatikstudium nicht beendet. Es war mühselig und ich konnte mir einfach einen Lebensentwurf, der am Rechner stattfand, den konnte ich mir einfach nicht wirklich vorstellen. Es ist eine interessante Angelegenheit, hat mit der Informatik heute nichts mehr zu tun. Also ein Grund für meine zunehmende Aversion gegen die Informatik war das Pleisterzehen der IT-Entwicklung. Also wir haben noch mit Lochkartenlesern gearbeitet und das war sehr spaßbefreit.
Aber ist so dein Motto dann go with the flow? Also du hast ja dann wirklich schon viele unterschiedliche Stationen gehabt, was ja super spannend ist.
Ich möchte es mal so formulieren, also mein Lebensweg ist ganz sicher nicht pfeilgerade, aber auf eine sehr wundersame Weise war das eher so eine Kreisbewegung, bei der ich mich jetzt am Ende, am vorläufigen Ende, wieder an dem Punkt befinde, von dem aus ich gestartet bin. Das ist jetzt nicht so, dass ich so auf der Autobahn fuhr und dann dachte ich mir, oh, rechts ist eine Blumenwiese, da biege ich doch mal ab. Sondern das war immer mit einem Dilemma verbunden. Das heißt, ich mache etwas über eine bestimmte Zeit. Ich merke die Routinen, aber ich merke auch von mir selbst, für mich selbst, dass ich nicht zur Bestandsverwaltung geeignet bin. Und immer dann, wenn dieser Punkt eingetreten ist und ich gleichzeitig eine wirklich zündende Idee hatte, dann befand ich mich für eine Zeit lang in einem Dilemma und das habe ich dann gelöst, indem ich eine Entscheidung getroffen habe. Und so habe ich eben über die letzten knapp 45 Jahre eigentlich drei Berufe ausgeübt.
Mhm. Am Anfang stand ja vor allen Dingen, wenn man die Restaurantgeschichte mal nimmt, Systemgastronomie im weitesten Sinne. Hat da die Mathematik geholfen, auch dass du da seid ihr ja Vorreiter gewesen quasi, ne? Vielleicht kannst du den Namen nochmal, ich bin jetzt mit dem Mexikanischen nicht so, aber das eine ist eine mexikanische Gruppe und das andere, na gut, erzähl es kurz selber, wie ihr darauf gekommen seid. Hat das geholfen, die Mathematik, oder war das eher ein anderer Gedanke, warum ihr das gemacht habt?
Also der Ausgangspunkt war Leidenschaft und das Ganze, ja, das hat, war begründet in einem Kinofilm, den ich gesehen habe. Es war Once Upon a Time in America. Und da haben die Protagonisten um den Robert De Niro rum, die hatten da so eine Mega-Kneipe in einem Hinterhof. Backstein, schmissige Musik, die Herren im Smoking, die Damen im glitzernden Cocktailkleid, ab und an so ein paar Gangster zwischendrin, erkennbar in den weißen Gamaschen. Und ich fand das einfach klasse und ich wollte genauso was machen. Es war einfach etwas anderes als die Informatik. Das war lebendig, das war agil und das ist uns auch gelungen. Also ohne Smoking, ohne Cocktailkleider, nur in zwei Fällen mit ein paar Gangstern. Aber das war einfach, das war Leidenschaft. Und die Mathematik, ja, hat geholfen insofern, als es ja, Mathematik hat sehr viel mit Struktur zu tun und so eine Systemgastronomie ist eine sehr hochstrukturierte Angelegenheit und folgt auch Gesetzen der Logik. Und insofern hat mich nicht behindert, aber es war weder der Treiber noch der wesentliche Faktor für den Erfolg.
Was war es bei euch, was den Punkt Systemgastronomie ausgemacht hat? Also die meisten kennen ja McDonald's, Burger King, Vapiano, war ja eine Zeit lang sehr gehypt. Was war es dann bei euch, dass man sagen kann, das ist Systemgastronomie? Oder was muss es haben, damit es das ist?
Also wir waren zum einen in dem, was man Casual Dining Bereich nennt. Das ist also so ein, naja, gehobenes Segment. Durchschnittsticket lag so bei zwischen 40 und 50 damals Mark. Das ist Systemgastronomie, heißt schlicht und einfach, dass es Regeln gibt, hausintern, denen Folge geleistet wird und dass Prozesse wirklich durchstrukturiert sind und nicht das Ergebnis eines individuellen Bemühens ist von Seiten eines Mitarbeiters. Das beinhaltet alles, mit Ausnahme der Freundlichkeit des Mitarbeiters. Die kann man nicht strukturieren, das bringt jemand mit oder hat es eben nicht. Aber die Prozesse als solche waren vorgegeben.
Ich komme gleich noch drauf, was du jetzt machst, aber mal rückblickend, was du heute weißt über Technologie und Digitalisierung und jetzt auch KI, würdest du das jetzt anders machen, wenn du nochmal auf die Idee kämest? Würdest du gleich die Hände von lassen?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich würde es nochmal anders machen. So in der Retrospektive weiß ich heute, was ich damals besser gemacht hätte, aber nee, ich würde genau das Gleiche nochmal machen.
Und die Technologie würde da dann in deiner Idee was anders machen oder ist es dann nur eine Unterstützung und würde es dir noch einfacher machen, das umzusetzen?
Wesentlich einfacher. Wobei man hier immer davon ausgehen muss, dass die Anforderungen heute völlig anders sind als die vor 30 und 35 Jahren. Es ist wesentlich komplexer, es stellt ganz andere Anforderungen an den Betreiber. Aber wir waren auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr, sehr hoch, man möchte sagen, digitalisiert. Also wir hatten so einen kleinen, wir hatten einen Server, wir haben mit Internet gearbeitet, die Filialen waren also wirklich online verbunden, auch mit Modems. Und unser Server, der hatte damals sagenhafte, ich glaube, es waren 68 MB. Das Ding war so groß wie ein Kühlschrank, hat einen eigenen kleinen Raum und da musste das Fenster immer offen sein, weil das Ding so derartige Hitze emanierte. Aber wir waren damals schon sehr hochdigitalisiert und tatsächlich ist das, was ich heute mache, da wurden damals so von der Grundstruktur, von der Ablauflogik her, haben wir damals schon die Pflöcke gesetzt und das war 1994.
Ja, das ist doch die super Überleitung. Dann erklär doch mal, was genau macht ihr mit Pentacode? Da geht es um cloudbasierte Softwarelösungen und Personalmanagement, grob.
Richtig, das ist alles, was mit der Planung, Erfassung und Verarbeitung von Arbeitszeiten zu tun hat, in einem Prozess, von dem ich sagen würde, der ist zu 98% vollständig automatisiert bis in die Buchhaltung hinein. Das ist das, was wir machen. Wir haben jetzt ein relativ spitzes Produkt. Wir machen HR-Management, was auch wieder sehr viel mit der Gastronomie zu tun hat. Also nicht vom Anwendungsbereich, sondern vom Mindset her. Und ich denke, das machen wir ganz anständig.
Ja, vor allen Dingen ist es irgendwie teilweise den Lebenszyklus eines Mitarbeiters. Was kann man darunter verstehen? Also mehr als nur die Schichten einzuordnen oder worum geht es dann noch?
Ja, der Mitarbeiter bleibt ja für einen Zeitraum X in einem Unternehmen. Das fängt an mit dem Recruiting, dann wird er eingestellt, er wird geschult, trainiert, er durchläuft gewisse Stadien, wird vielleicht befördert, an einen anderen Standort versetzt und irgendwann spätestens zur Rente scheidet er aus. Und das ist der Lebenszyklus. Der ist also nicht, es umfasst nicht die Biografie des Mitarbeiters, aber es umfasst den Zeitraum seiner Anwesenheit in einem Unternehmen.
Ja, und heißt das auch vorausblickend oder worum geht es also, das nur zu erfassen, was er macht, ist ja die eine Sache, ne? Aber was ich jetzt gedacht hätte, dass da mehr dahinter ist, so einen Zyklus zu planen, algorithmisch.
Ja, also soweit sich das Leben eines anderen planen lässt, es gibt natürlich die Dienstpläne, die zumindest seinen Arbeitsrhythmus vorgehen, aber es gibt ja auch Karrierepläne in einem Unternehmen, das heißt also Evaluation, wie macht sich der Mitarbeiter etc., wie kann ich ihn fördern. Und das ist heute noch wesentlich wichtiger als vor 30 oder 40 Jahren, denn man muss sich heute wirklich um Mitarbeiter bemühen. Das ist ein ziemlicher Parameterwechsel im Vergleich zu früher. Ganz ehrlich, zum Teil wegwerfende und auch Ausbeutungsgeschäfte. Ich mache mir jetzt da keine, also vermutlich keine Freunde, aber ich war ja selbst Teil dieser Branche. Das hat sich heute wirklich vollkommen geändert.
Aber heute ihr macht das schon, Mitarbeiter. Ja, also vor allem auch für Gastro und Hotellerie und so weiter. Also ist das euer Produkt darauf sehr gut zugeschnitten sozusagen?
Ich würde es mal so formulieren, da kommen wir her und das hat auch seine Vorteile, weil die Gastronomie und die Hotellerie, das ist so dieses berühmte 24-7-Geschäft. Das sind also zum Teil 2-3-Schichtbetriebe, hochkomplizierte Gehaltsstrukturen mit Zuschlägen, steuerbefreit, sozialversicherungsbefreit etc. Und das Ganze in einem sehr volatilen Umfeld. Da kommen wir her, weil wir das am besten verstanden haben, aber mittlerweile haben wir wir decken fast alle Branchen ab, mit Ausnahme jetzt der Heuer, also internationale Seefahrt. Das ist noch ein eigener Brit.
Weil gerade Gastro und Hotellerie, da ist ja durchaus auch Durchlauf oder studentische Hilfskräfte oder Saisonarbeiter und Arbeiterinnen und so weiter und so fort. Also da hat man ja gar nicht immer einen ganzen Zyklus unbedingt abzubilden, beziehungsweise zumindest nicht bis zur Rente. Natürlich ist das andere auch ein Zyklus, wenn man das vorher schon beendet, das Verhältnis. Aber es ist ja trotzdem sehr komplex, weil es natürlich vielleicht dann die einen gibt, die auf jeden Fall ganz viele Jahre da bleiben, weil sie so verankert sind im Unternehmen. Und dann hat man die Saisonkräfte oder Leute, ne, die irgendwie Aushilfe sind. Das ist ja noch mal anspruchsvoller vielleicht.
Ja, das ist das, was ich vorher mit volatil meinte. Mhm. Das ist einfach ein sehr eigenes Umfeld und man muss ja auch sagen, dass die Teilnehmer, also die Menschen, die in der Gastronomie arbeiten oder auch in der Hotellerie, aber in der Gastronomie nochmal ganz besonders, das sind ja Menschen, die verbringen ihre Arbeit zum Zeitpunkt, zu dem andere Freizeit haben und gestalten deren Freizeit. Das hat also schon mal ganz bestimmte Anforderungen an die Persönlichkeit des Mitarbeiters und es ist auch nicht so, dass man da immer mit hochstrukturierten Mitarbeitern zu tun hat, aber es hat einen großen Vorteil. Fast alle, die in der Gastronomie arbeiten, mögen andere Menschen. Und das macht den Umgang wiederum sehr angenehm. Mhm. In einem Umfeld, das allerdings ziemlich großen Verwerfungen ausgesetzt ist.
Ich stell mir auch schwierig vor. Man hat ja auch häufig dann Saisongeschäft, ne? Also, oder ja. Gibt's das noch in dem Ausmaß? Ich meine, man sieht immer häufiger in Skigebieten, ist inzwischen der Sommer fast schon häufiger anzutreffen als Urlaub. Also ist das noch eigentlich, ist das vielleicht im Rückwärtsgang sogar das Saisongeschäft, sondern ein Ganzjahresgeschäft, sonst überlebt man nicht?
Die Skigebiete angeführt hast, nee, das sind klassische Saisonbetriebe, aber von diesen Saisonbetrieben gibt es relativ wenig, die gibt es vor allen Dingen auch in Österreich und die unterliegen, um als Saisonbetrieb auch anerkannt zu werden, denn da werden sehr viele arbeitsschutzrechtlichen Maßnahmen gelten hier nicht, die werden aufgehoben und durch andere ersetzt. Da muss man also diese Auflagen erfüllen. Aber was es immer hat, es gibt große Saisonschwankungen, also vor allen Dingen dann, wenn bei Betrieben mit großen Außenflächen, Biergärten etc., die haben und Festangestellte in der Größenordnung 20, 25 Mitarbeiter und im Sommer sind dann 150 Aushilfen dabei. Mhm. Mit dem entsprechend hohen Durchsatz wieder. Mhm. All das macht es ja auch relativ kompliziert.
Ja. Was ihr als Unternehmen von eurem Angebot habt, kann ich mir denken, wenn ich jetzt Mitarbeiterin bin im Service oder was weiß ich wo, habe ich da auch dann was davon? Bekomme ich dann darüber, keine Ahnung, hier sind die neuesten Schulungen und das ist übrigens noch eine Idee für eine Weiterentwicklung angezeigt. Also ist das eine Einbahnstraße oder Zwei-Bahn-Straße.
Das ist eine Straße mit Gegenverkehr.
Ah ja, sehr gut, so kann man auch so.
Wobei da geht's, das Bestreben von Mitarbeitern geht gar nicht so in die Richtung, was kann ich noch lernen? Die Mitarbeiter, die wollen vor allen Dingen in aller Regel, die wollen möglichst wenig Zeit am Arbeitsplatz verbringen und dabei relativ viel Geld verdienen. Die streben also trotz dieses antizyklischen Arbeitsbedingungen, also ich arbeite, du hast frei, die streben Verlässlichkeit an. Und man muss ja eines sagen, dass wenn man so einen 24-7-Betrieb anguckt, das ist ja keine geregelte Arbeitswoche, Montag bis Freitag und das von 9 bis 16.30 Uhr und am Freitag gehen wir früher nach Hause, sondern hier ist jeder Wochentag ein potenzieller Arbeitstag, der am Morgen beginnen kann und spät in der Nacht enden kann. Und es gibt zwei Dinge, von denen ich der Überzeugung bin, dass sie wirklich wichtig sind für eine Unternehmensführung heute. Das heißt, ich muss zum einen meine Wünsche, die Wünsche der Mitarbeiter berücksichtigen können. Und das können Sie zum Beispiel über eine App melden. Wann würde ich gerne arbeiten? Wann geht es bei mir nicht? Mhm. Oder wann, an welchem Tag geht es bei mir ab? Welchen Zeitpunkt? Denn unter solchen Arbeitsbedingungen kommt das wirklich, wirklich massiv zum Tragen. Diese Fremdbestimmtheit, die dann auch durchschlägt in die private Lebensführung, die, und es ist einfach ziemlich schwierig, ein normales Familienleben aufrechtzuerhalten, zum Beispiel. Das Zweite ist, und das hat auch etwas, auch was mit diesen volatilen Arbeitszeiten zu tun, Mitarbeiter wollen Transparenz. Sie wollen wissen, okay, wie viele Stunden habe ich gearbeitet, was werde ich verdienen, hat etwas nicht, also im Besonderen mit der Gastronomie auch, mit der Vergangenheit zu tun, die allerdings schon lange zurückliegt, dass nämlich, es war nicht unüblich, dass Mitarbeiter 60 Stunden gearbeitet haben, auch für 60 bezahlt wurden, ich möchte es mal so formulieren, aber dann 40 waren sie offiziell im Betrieb. Mhm. Das ist heutzutage, das ist ein No-Go. Da kriegst du keinen Mitarbeiter, da werden selbst die Mitarbeiter aus Rumänien und Albanien, die ziehen nach zwei Wochen die Leine und gehen woanders hin. Mhm.
Vor allen Dingen hat man dann ja auch ein Problem mit dem Finanzamt irgendwann. Darüber machst du ja auch Vorträge oder ähnliches. Also da hätte ich mal gefragt, ich wollte jetzt eigentlich fast mit einer anderen Frage, aber das muss ich jetzt mal dazwischen schieben. Steuerprüfung und die Gefahr, das ist auch so ein Steckenpferd von dir aus eigener Erfahrung, oder?
Ja, klar. Ja, also zum einen, also wir haben zu unserer Zeit, also wir haben, ich glaube, 6 Steuerprüfungen hinter uns gekriegt. Wir haben sogar eine Steuerfahndung durchleiten müssen, die allerdings sich im Nachgang so über 1,5 Jahre erstreckt hat. Und nach dem ganzen Nervenkitzel war das tatsächlich ein gutes Geschäft für uns. Aber das wünsche ich niemandem. Das ist wirklich nervenaufreibend. Aber es ist jetzt verjährt, also nach 30 Jahren kann ich sagen, natürlich haben wir Schwarzgeld gemacht, so wie viele Schwarzgeld gemacht haben. Ich möchte nicht sagen alle, aber es war durchaus Usus. Wer sowas heute noch macht, der ist mit einem Klingelbeutel gepudert worden, denn die Branche ist wesentlich ehrlicher, als sie den Ruf hat, weil der Ruf ernährt sie nur aus der Vergangenheit. Denn hat ja auch, nicht weil der Wirt auf einmal, wie soll ich sagen, zum Kirchgänger wurde, aber durch den enormen Kostendruck von unten und das in Verbindung mit Mindestlohn einerseits und den TSE-Kassen, die vom Finanzamt ausgelesen werden können, andererseits und dann der Möglichkeit, selbst Umsätze, die an der Kasse vorbeigehen, von Storni in der Kasse mal ganz zu schweigen, kann man über so statistische Verfahren wie Benford und G-Quadrat, kann man durch die Häufung der Ziffer 0 bis 9 kann man feststellen, ob in diesem Betrieb schwarz gearbeitet wird oder Umsatz an der Kasse vorbeigeht. Und das sind auch Standardverfahren, die verwendet werden. Das wissen viele nicht. Und wer da auffällig ist, und diese Verfahren sind auch höchstrichterlich anerkannt, der hat dann eben die Steuerprüfung relativ schnell im Haus. Da kommt er also nicht mehr in die Lostrommel, sondern wird er bewusst gezogen. Und wenn er Pech hat, dann schließt der Steuerprüfung auch gleich noch die Fahndung an.
Das hatten wir öfter mal hier als Thema. Es ist schwer zu fassen, aber nehmen wir nur das Thema Kassenprüfung. Ja, was du sagst, ist ja richtig. Es müssen elektronische Kassen eigentlich sein. Ja, und hatte ich aus Berlin eine Zahl. Da ist man in der Statistik her, alle 128 Jahre hat man Gefahr einer Kassenprüfung. Also in Deutschland sind ja die Finanzämter völlig überfordert, wirklich zu kontrollieren. Also jeder, der Schwarzgeld macht, ist dazu eingeladen, es zu tun, weil er wird höchstwahrscheinlich ja nicht erwischt, oder?
Jo, das mag im Augenblick noch sein. Also die, das mit den 128 Jahren, das weiß ich nicht. Es gibt ja auch nur immer die offene Kassenführung, die offene Ladenkasse. Das heißt, also ich habe überhaupt keine Kasse. Ich führe das Ganze schön auf dem formatierten Kassenbuch. Aber ja, Deutschland hat ist unterversorgt, zumindest aus dem Blickwinkel der Finanzämter, was die Anzahl der Finanzprüfer anbelangt. Aber weißt du, der Staat rüstet ja auch auf. Und natürlich dauert es bei einer Volkswirtschaft, der dritt- oder viertgrößten Volkswirtschaft der Welt mit 82 Millionen Einwohnern, dauert sowas natürlich. Das ist was anderes als Estland mit ihren 4 Millionen. Da ist das sowas schnell mal durchgesetzt. Aber diese Kassenauslesungen, die vermute ich, werden jetzt schon teilautomatisiert durchgeführt. Und das sind ja einfache Anführungsstriche Algorithmen im Hintergrund, die dann Unregelmäßigkeiten erkennen. Also dass hier jemand die Ärmel hochkrempelt und hier ganz bewusst so eine Kasse ausliest, das halte ich für einen Teil der Vergangenheit. Und es werden auch die Prüfungsautomatismen, die werden strenger werden und die werden sich auch mehr durchsetzen. Es dauert halt einfach nur.
Finde ich erstmal gut, dass du da eine, also ich sag mal, aus Sicht des Staates und der Steuerzahler eine positive Entwicklung siehst, ne? Trotzdem haben wir jetzt zum Beispiel in Köln wohnen wir, ist das jetzt reine persönliche Beobachtung, dass es durchaus immer mal wieder neue Restaurants gibt, die nur Barzahlungen zum Beispiel nehmen, wo man sich dann gerade bei Restaurants dann heutzutage schon noch einmal kurz fragt, warum ist das denn so? Oder liegt es tatsächlich daran, dass es einfach so wahnsinnig teuer ist, bargeldlos zu bezahlen?
Angeblich. Das ist wesentlich günstiger. Also zum einen bargeldlose Bezahlung. Früher gab es ja diese Agios bei den Kreditkartenunternehmen, die dann, keine Ahnung, Diners Club, glaube ich, 3,5% des Umsatzes, also des Kartenumsatzes, was natürlich völlig absurd ist. Aber heute ist die Gutschrift, die erfolgt am nächsten Tag. Das ist bei EC-Kartenzahlung ohnehin, ohne irgendeinen Agio. Ein Kassenbuch zu führen ist wesentlich aufwendiger, wenn ich zur Bank gehe und einfach mal Geld einzahlen will, ist das ein Akt. Ich muss für Wechselgeld Rollengeld bezahlen und also ist insgesamt wesentlich aufwendiger.
Aber dann muss ich ja davon ausgehen, dass Sie entweder unwissend sind oder doch noch andere Gedanken haben.
Jo, ich will jetzt da niemandem was unterstellen.
Nee, ich auch nicht. Aber
es könnte aber zum Beispiel auch an der Klientel liegen. So, nee, ich weiß nicht, warum sie das jemand antut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also, ich habe, glaube ich, mal über Umwege bei uns, wo ich wohne im Kreis, eine vom Finanzamt, die sagt, sie geht davon aus, alle, die hier nur Bargeld machen im Umkreis, alle Schwarzgeld. Also gehen die schon von aus. Na, die haben auch ein Personalproblem und kommen nicht hinterher mit den Prüfungen, wie wir schon festgestellt haben, aber es ist...
Die Gastronomie gilt als Hochrisikobranche. Das ist der Jargon der Finanzbehörden.
Aber du wolltest eigentlich eine andere Frage
stellen. Ja, ich wollte eigentlich eine andere, weil wir über Technologie, ihr macht ja viel mit Technologie. Manch einer würde sagen, ja, Personalplanung, Quatsch, kann doch jetzt die KI schon machen oder nicht. Also wie weit seid ihr da und was hast du dazu? Also Personalplanung mit KI, einfach mal so ein Sprachmodell, alle Angestellten füttern und dann geht das schon?
Ja, also wir machen das ja zumindest in teilweise, aber da muss man mal sagen, also vieles, was nach außen als KI verkauft wird, ist eigentlich keine KI. Das sind mehr oder weniger kluge Algorithmen, aber das ist sogenanntes deterministisches Prinzip. Es ist nur so, dass die wenigsten können einen klugen Algorithmus von echter KI unterscheiden. Und das fällt auch ausgewiesenen Fachleuten nicht auf den ersten Blick auf. Mittlerweile gibt es eben Large Language Models und dergleichen, die tatsächlich einen Dienstplan entwerfen können. Und das ist eine sehr komplexe Anwendung. Da muss vieles berücksichtigt werden, die Qualifikation des Mitarbeiters, die dann übrigens auch nicht erst einmal händisch erst einmal vordefiniert werden muss. Die Qualifikation des Mitarbeiters, seine geleisteten Arbeitsstunden, seine Über-Minderstunden, Sollarbeitszeiten, sein Gehalt und das Ganze abgestellt dann noch auf KPIs wie Produktivitätskennzahlen, die dann aus der Kasse einfließen und verarbeitet werden. Und dann entsteht ein Schichtmodell, das dann dezidiert den Mitarbeitern zugewiesen wird unter der Maßgabe, dass zum Beispiel kein Arbeitstag kürzer als 5 Stunden sein darf, dann natürlich die gesetzlichen Richtlinien eingehalten werden und, Da arbeiten wir jetzt schon seit geraumer Zeit dran. Ich denke, dass wir da so, naja, im zweites Quartal des nächsten Jahres auch mal einen wirklich vernünftigen Vorschlag machen können. Aber man kann weit diesseits einer derartigen Entwicklung kann man schon heute sich die Arbeit erheblich erleichtern, auch beim Betrieb der Abteilung, wenn man mit 60 oder 80 Mitarbeiter hat.
Und was ist mit Betrieben, die weniger Mitarbeiter haben? Ab wann lohnt es sich denn, sage ich mal, auf euch zu setzen? Lohnt sich das schon, wenn ich 10 Leute habe, oder ist das dann noch irgendwie, kriege ich das auch noch mit Excel oder so hin?
Nö, also wir haben ja jetzt in unserem Fall sowieso eine kategorische Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn in einem Monat die Einsparung durch die Anwendung von PentaCode die Ausgaben des Kunden überschreiten, dann andersrum. Wenn wir weniger einsparen, als wir kosten, so fängt es an, dann wird der gesamte Monatsbeitrag zurückerstattet. Und das gilt auch für kleine Unternehmen. Wir haben auch Unternehmen mit 8 und 9 Mitarbeitern, dann aber Festangestellten. Es lohnt eigentlich immer, was es immer lohnt. Es gibt, das eine ist natürlich der monetarisierende Wert, was aber grundsätzlich eigentlich immer lohnt, das ist Grad der Vereinfachung im täglichen Ablauf, der ist enorm. Ich brauche kein Spezialwissen, das man eigentlich haben sollte. Man erhält deutlich höhere Prüfungssicherheit, was gerade bei kleinen Unternehmen doch immer noch auch die manchmal auch berechtigte Angst ist, nämlich jetzt kommt der Prüfer, oh wei. In der Summe lohnt es in jedem Fall. Mal abgesehen davon, dass der Gesetzgeberstand heute ohnehin für Betriebe mit 10 und mehr Mitarbeitern eine elektronische Zeiterfassung vorschreibt, da lohnt es dann tatsächlich nicht nur eine Stecho zu kaufen, weil bei der Stecho, das ist eine teure Angelegenheit, der Mitarbeiter stempelt sie ein, er stempelt sie aus und damit bestimmt er die Länge seines Arbeitstages. Das läuft in erhebliche Überstunden ein. Also es lohnt auch bei kleinen Unternehmen, aber ja, natürlich ist es so, dass je größer ein Unternehmen, desto größer die Komplexität und desto größer die Erleichterung.
Da gibt es ja noch so einen Mitbewerber mit 3 Buchstaben. Wenn man den mal als Vergleich nimmt, wie viel Zeit muss man denn investieren? Ich kann mir gut vorstellen, dass echt eine große Hürde ist, so ein System erstmal in Gang zu kriegen. Ne? Man muss ja alles sammeln an Daten, man muss sich überlegen, wie sind unsere Workflows, man muss das alles wahrscheinlich in irgendeine Struktur, oder macht das eure Software schon quasi alleine, interviewt den Unternehmer und sagt, und danach steht der fertige Schichtplan?
Nee, so einfach wird's, ist es noch nicht, und es wird auch noch dauern, bis es so einfach wird. Also an dem Punkt trennt sich tatsächlich die Spreu vom Weizen. Es ist nun mal einfach so, jede Software muss in irgendeiner Form erfordern einen gewissen Lernaufwand. Der ist überschaubar. Was komplizierter wird, ist, dass so eine Software, die gibt es Stand heute, ist ein gewisses Rigorosum. Das heißt also, es sind ganz bestimmte Routinen einzuhalten. Und das fällt den meisten leicht, sehr häufig nicht den Damen und Herren in der Verwaltung, also die zum Beispiel so vorbereitende Lohnbuchhaltung und dergleichen machen, weil die lieben ihre Routinen. Und diese Routinenänderung, also in anderen Worten, man macht es halt in so einer Komfortzone gemütlich. Selbst wenn es mal ungemütlich ist, dann weiß man, wo das Steinchen sitzt und der Schuh drückt. Diesen Paradigmenwechsel, den durchzuführen, das Gefühl zu haben, ich springe vom 5-Meter-Brett und dann Leuten einfach klar machen, nee, es ist nicht höher als 1 Meter. Das ist eigentlich somit die größte Herausforderung. Bei modernen Anwendungen, und da sind wir nicht die einzigen Anbieter, da ist es so, dass die UX, also die Erfahrung des Anwenders, diese Intuitivität, mit der ja viele hausieren gehen, manche ja nicht ganz berechtigterweise, die macht eigentlich so einen Umstieg leichter. Und wenn das eine moderne Anwendung ist und der neue Kunde, der kommt so aus der Welt des Excels oder irgendeinem alten Dickschiff an Anbieter, dann geht das relativ schnell. Also bei uns ist so der faktische Schulungsaufwand, der liegt so bei 3 bis 4 Stunden, und dann ist eigentlich ein Betrieb auch aufgesattelt und mit unserer neuen KI noch wesentlich einfacher. Da ist der Lernaufwand eigentlich nicht mehr gegeben. Darum haben wir sie ja geschaffen. Einer der Gründe.
Ja. Vielleicht Richtung Ende. Das klingt ja auch dann viel nach Mindset. also was du auch eben mit dem Sprungturm gesagt hast, ne, das ist, wenn man ab 5 Meter denkt, ist es nur 1 Meter vielleicht. Und tatsächlich ist das Wort Mindset eines, was ich in letzter Zeit häufiger höre, in verschiedenem Kontext, wenn es um die deutsche Wirtschaft geht und generell Reformbereitschaft und Transformation und so. Würdest du das dann auch insgesamt aufs Land übertragen?
Ja, eigentlich schon. Also es gibt so in der Software, da gibt es die sogenannten Innovators, das sind so die ersten knappen 10%, die wollen etwas haben, nur deshalb, weil es neu ist. Man sieht zum Beispiel die Schlange am Apple Store, wenn das neue Handy rauskommt. Dann gibt es die Early Adapters und diese beiden machen ungefähr 1/3 des Marktes aus. Und dann gibt es diesen großen, ich nenne es jetzt einfach mal Schweinebauch, das sind also die irgendwann einmal hinterherziehen, das ist auch die absolute Mehrheit. Und dann gibt es diese Laggards, das sind also, um Simon Sinek zu zitieren, das sind die Leute, die letzten 15%, die haben ein Tastentelefon, nur deshalb ein Telefon mit Wählscheibe gibt es nicht mehr. Und ich denke, dass man das sowas also wirklich auch in die Breite tragen kann. Ich denke, also wenn ich mir einfach so umschaue, egal in welchem Umfeld, es gibt einfach jene, die sind aufgeschlossen, die sind transformationsbereit, die suchen Transformation, die wollen Veränderung. Dann gibt es die machen eine Veränderung mit, weil es ja doch irgendwie so sein muss, weil es der andere macht und der Nachbar macht es und der macht es ebenfalls und irgendwie der Gesetzgeber will es auch, dann mache ich es halt ebenfalls. Aber das sind die eigentlich die Zeichen der Zeit nicht so wirklich erkannt haben. Und da würde ich mir oft wünschen, dass hier eine größere Bereitschaft vorhanden wäre, einfach mal was Neues auszuprobieren, weil das Neue im Regelfall besser ist als das Alte, weil darum gibt es das Neue.
Ja, würde ich sagen, das ist ein gutes Schlusswort, ein Plädoyer an die
Veränderung. Die Allgemeinheit.
Von Lorenz Strasser. Dankeschön.
Ja, dankeschön.
War mir ein Vergnügen. Danke Ihnen.